Guten Morgen. Heute geht's weiter im Markus-Evangelium. Und ihr dürft schon mal aufschlagen, wenn ihr Bibeln habt. Und zwar in Kapitel 6. Markus Kapitel 6. Markus 6, Vers 45 bis 56. Markus 6, 45 bis 56. Da schreibt Markus: Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Jesus, hab Dank für das Vorrecht, heute Morgen wieder dein Wort zu betrachten und bitte ich, dass du meine Worte lenkst und dass du uns alle offene Ohren schenkst, zu hören, was du jedem Einzelnen zu sagen hast. Amen. Ja, wir hatten, ich glaube, war nicht letzten Sonntag, aber davor, die Verse vorher, da ging es um die Speisung. Jesus hat mit 5 Brote und 2 Fische 5000 Männer plus Frauen und Kinder gesättigt. Und sie hat noch Übriges aufgelesen. Und dann kommt unser Abschnitt. Er beginnt, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Jesus muss seine Jünger nötigen. Sie wollen nicht abfahren, sie wollen dort bleiben. Sie haben was Gewaltiges erlebt mit Jesus. Im Johannesevangelium kommt, dass die Menge ihn zum König machen will, zum Brotkönig. Und die Jünger wollen nicht ohne Jesus abfahren. Er muss sie nötigen, er muss sie zwingen. Das ist ein sehr starkes Wort hier. Sie sind nicht freiwillig bereit, sich wieder auf den See zu machen, ohne Jesus. Aber er zwingt sie, ernötigt sie und sie fahren los, ans andere Ufer nach Bethsaida zu fahren. Ja, anderes Ufer, das ist so ein Stück weit über die Bucht. Wahrscheinlich war es nicht allzu weit mit dem Schiff dorthin. Und Jesus sagt vorausfahren, das heißt, er wollte nachkommen, vielleicht zu Fuß. In der Verse vorher, Vers 31, da kommt, dass er mit den Jüngern an einen einsamen Ort fahren wollte und sie sind mit dem Schiff dorthin gefahren und die, die zu Fuß unterwegs waren, die waren schon vor ihnen mit dem Schiff dort. Es ging also sogar zu Fuß schneller wie mit dem Schiff und vielleicht dachten die Jünger ähnlich, ja, Jesus läuft rum, ups, kommt uns zuvor und wir fahren mit dem Schiff so mehr oder weniger hinterher. Wir wissen es nicht genau, aber auf alle Fälle, die Jünger machen sich auf den Weg, sie setzen sich in Bewegung, sie sind Jesus gehorsam. Ich muss denken, vielleicht geht es uns auch manchmal so. Jesus hat einen Auftrag für uns und er muss uns nötigen, er muss uns zwingen, er muss uns schubsen, er muss uns schieben. bis wir endlich bereit sind zu machen, was er für uns hat. Zum einen vielleicht Dinge, die ganz klar in Gottes Wort stehen, aber uns so zuwiderlaufen oder nicht in unsere Zeit oder in unsere Gesellschaft passen. Vielleicht auch ganz einfach das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand, deinen Nächsten wie dich selbst. Eine ganz klare Aufforderung von Jesus, und ich glaube, trotzdem muss er uns immer wieder dazu schieben. Er muss uns dazu antreiben, uns erinnern, uns nötigen, sein Wort wirklich in die Praxis umzusetzen. Ja, solange er mich hört, reicht's. Auch wenn das Licht hier gerade ein bisschen Faxen macht. einfach an uns so, wie sieht's aus in deinem, in meinem Leben? Geht es uns wieder jünger, dass Jesus uns schieben muss? Oder sind wir bereit, so richtig von Herzen, wenn er was sagt, zu gehorchen, wenn sein Wort uns was lehrt, das umzusetzen, auch wenn es vielleicht nicht reinpasst in den normalen Zeit und Alltag? Ja, die Jünger fahren ab und dann geht die Geschichte weiter. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Jesus hat die Volksmenge verabschiedet, musste sie vielleicht auch wegschicken, damit sie gegangen sind, weil sie wollten vielleicht, ja, wie es in Johannes heißt, ihn zum König machen. Und dann zieht sich Jesus zurück, alleine auf den Berg, um zu beten. Jesus sucht die Stille, das Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Wir wissen nicht, was er gebetet hat, was er mit Gott besprochen hat. Es wird nicht, ist uns nicht überliefert. Es sind nur wenige von Jesu Gebete überliefert, zum Beispiel das hohepriesterliche Gebet, wo er für seine Jünger betet. Vielleicht hat er auch hier für die Jünger gebetet, die dort auf dem See unterwegs waren mit ihrem Schiff. Und Jesus, er betet bis zum Abend. Und Vers 47, als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Es ist Abend geworden. In Israel, je nach Jahreszeit, wird zwischen 6 und 9 abends Abend. Ich weiß nicht, um welche Jahreszeit es war, aber irgendwo, es ist Abend geworden, die Nacht kam, Jesus allein auf dem Land, die Jünger mit dem Schiff mitten auf dem See. Mitten auf dem See? Was machen die mitten auf dem See? Sie sollten doch nur nach Bethsaida fahren. Wahrscheinlich war der Wind so stark, dass sie abgetrieben sind. Mitten auf der See. Sie kamen nicht nach Bethsaida, an die Nordküste, wo der Jordan in See Genezareth reinfließt, sondern sie waren mitten auf dem See, ohne Jesus. Er allein auf dem Land. Und trotzdem sieht Jesus sie. Jesus am Ufer, die irgendwo in der Nacht auf dem See, und Jesus sieht sie. Auch wieder so ein Beweis, dass er nicht ein normaler Mensch ist. Er ist Gott. Er sieht die Jünger dort, wie sie auf dem See Not haben. Es heißt hier, er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Das Notleiden, das ist, sie haben sich abgequält beim Rudern. Sie haben gekämpft, das Letzte gegeben, um gegen diesen Wind anzukämpfen. Aber sie sind nicht dorthin gekommen, wo sie hin wollten. Der Wind stand ihnen entgegen. Sie kamen nicht vorwärts. Aber Jesus hat sie gesehen. Und das ist hier der Markus, er betont hier so die Perspektive auch von Jesus. Jesus sieht sie in ihrer Not. Und genauso ist es auch bei uns. Egal, was deine Not ist, wie es dir geht, wie der Wind aussieht in deinem Leben, der dir entgegenbläst, Jesus sieht dich. Und vielleicht bläst er dir entgegen, weil du ihm gehorsam warst, so wie die Jünger. Sie wollten nicht, und Jesus hat sie gedrängt, was zu tun. Vielleicht haben sie die Wolken schon kommen sehen, ich weiß es nicht. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, wir denken, Herr Jesus, jetzt haben wir gemacht, was du wolltest, und jetzt das hier. guck dir mal meine Umstände an, siehst du es überhaupt? Aber Jesus sieht. Er sieht es und er hat sie bewusst da reingeschickt. Sie waren ihm nicht ungehorsam, sie haben gemacht, was er wollte. Und er sieht, wie sie sich abmühen, wie sie sich abstrampeln. Sie sind auf dem See alleine, aber Jesus sieht. Er sieht die Jünger, wie sie alleine sind und er handelt. Es ist interessant hier bei Markus, ich habe mir das hier so mal angekreuzelt, und. Das ist bei ihm wie so eine Strichpunktliste, jedes und so ein Punkt, das ist eine Aufzählung. Und er sagt hier in Vers 48, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Stellt euch vor, die Jünger, sie rudern, volle Anstrengung, kommen nicht an gegen Wind und Jesus, er marschiert da einfach so, er will an ihnen vorbeimarschieren, wie ein Spaziergang. Ihm stört der Wind nicht, ihn stören die Wellen nicht. Das ist Jesus. Er ist Gott. Markus sagt am Anfang von seinem Bericht des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist, was Markus hier rausbringt, durch den Heiligen Geist, dass Jesus nicht irgendwer ist, sondern er ist der Messias, der Sohn Gottes. Er kann auf dem Wasser gehen, ist für ihn kein Problem. Auch der Wind, der entgegenbläst, kein Thema für ihn. Und er kommt, er wollte vorbeigehen. Und dann in Vers 49, als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Ja, wäre uns wahrscheinlich alle so gegangen. Man kämpft auf dem Wasser in seinem Boot, man rudert und dann plötzlich läuft eine Gestalt vorbei. Was ist das? Das gibt's ja nicht. Das ist was Unerwartetes. Das gab's noch nie. Ein Gespenst, eine Erscheinung, ein Geist. Was ist da? Und die Jünger erschrecken und sie schreien, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, dass da jemand auf dem Wasser läuft. Das war was ganz Neues für sie. Und was macht Jesus? Sogleich redet er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus spricht die Jünger an in ihrer Not. Er sucht das Gespräch. Sagt, keine Angst, ich bin's. Erkennt ihr mich denn nicht? Naja, es war dunkel und sie haben nicht mit ihm gerechnet. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und genau so möchte Jesus zu uns kommen, in unsere Not, in unsere Umstände. Er sieht's und er kommt und er spricht zu dir und mir. Hallo, siehst du mich denn? Erkennst du mich nicht? Ich bin doch da, ich bin bei dir. Er hat es verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er kennt unsere Situation, er kennt unsere Umstände. Und er wird auch in unserem Leben den Wind zur Ruhe bringen. Vielleicht nicht zu unserem Zeitplan. Denn wann kam er denn? Um die vierte Nachtwache. Wir haben vorher gesehen, er sieht die Jünger, als es Abend geworden war, zwischen 6 und 9. Vierte Nachtwache ist morgens zwischen 3 und 6. Er hat die 6 Stunden auf dem See strampeln lassen. 6 Stunden sind sie da gerudert und nicht vorangekommen. Was macht Jesus? Er guckt zu. Weiß nicht, ich meine, das ist schon, vielleicht lege ich zu viel rein in den Text, aber Markus betont es so. Es ist Abend geworden, vierte Nachtwache. Mindestens 6 Stunden dazwischen, Minimum. Und dann kommt Jesus zu ihnen. Vielleicht ist es bei uns auch so. Vielleicht sind wir gerade in der Zeit so zwischen Abend und Morgen. Wir strampeln, wir rudern, wir kämpfen in unsere Umstände. Aber Jesus sieht uns und er wird kommen. Ich weiß nicht, wie lange in deinem Leben, in deiner Situation die Zeit ist, vom Abend bis zum Morgen. Aber er kommt, ganz sicher. Wenn wir die Bibel anschauen, egal wo, er kam, immer wieder. Und ich möchte da kurz zum Apostel Paulus, der ganz ähnliche Dinge erlebt hat. In 2. Korinther Kapitel 1, da schreibt er von auch Bedrängnisse, von Nöte, die er erlebt hat. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Hier geht es mal zuerst darum, Gott hat Paulus in Leiden, in Nöte gebracht, damit Gott ihn tröstet und er später mit anderen mitfühlen kann, die durch die gleiche Not gehen. Jemand, der was erlebt hat, kann ganz anders mit anderen Menschen umgehen, die das Gleiche erleben. Da ist ganz anderes Verständnis da. Und dann in Vers 8, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Auch Paulus schreibt hier von einer Situation, wo er menschlich gesehen am Tod ausgeliefert, es gab keine Rettung, keine Chance, keine Hoffnung, kein Überleben. Ich weiß nicht genau, welches Ereignis er hier anspricht, vielleicht, wo sie auf dem Schiff unterwegs waren und Schiffbruch erlitten haben und menschlich gesehen war kein Ausweg. Und wo er hier sagt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Haben wir das Vertrauen in unsere Not, in unsere Umstände, dass wir einen Gott haben, der Tote auferweckt, der das Unmögliche möglich macht, der eingreifen kann, der eine Lösung schafft, sei es bei mir Computerprobleme, kleine Sachen vielleicht, aber wo viel dranhängt, und wo durch Gebet Rechner plötzlich wieder laufen. Oder Gott Weisheit gibt. Plötzlich probier mal das, man macht es und es klappt. Oder wie auch deine Umstände sind. Was bei dir die Herausforderung ist. Dieses Vertrauen. Und ich glaube, Gott, so wie hier bei den Jüngern Jesus, lässt uns in Situationen kommen, wo wir sagen, es gibt keinen Ausweg, gibt keine Hoffnung. Ich sehe nur noch schwarz. Warum? Damit wir nicht auf uns vertrauen, auf unsere Stärke, auf unsere Kraft, auf unser Können, sondern dass wir ganz bewusst sagen, Herr Jesus, jetzt kannst nur noch du eingreifen und für dich ist ein kleines, du schnippst mit dem Finger und dann spaltet sich das Meer und das ganze Volk Israel zieht durch. Du schnippst mit dem Finger und du speichst, gerade mit meiner Stille Zeit dran, das ganze Volk von wie viel tausenden Menschen, Hunderttausende oder Millionen, die da in der Wüste unterwegs sind, da kommt Fleisch vom Himmel gefallen. Das ist unser Gott. Wir sehen nachher in unserem Text noch mehr, was er tut. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wann er eingreift. Er lässt sich nicht diktieren von uns. Manchmal lässt er uns eine Nacht warten. Nacht vielleicht auch symbolisch für uns, vielleicht Monate, vielleicht Jahre, ich weiß es nicht. Aber halt mal fest, Jesus sieht, und Jesus kommt und er greift ein. Und dann ist interessant, diese Liste, die und, geht weiter in Vers 51, im zweiten Teil. Da schreibt Markus, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Die Jünger, sie waren übermäßig, außergewöhnlich erstaunt, verwirrt, verwundert, überrascht über dem, was sie gerade erlebt haben. Nun ist ja normal, oder? Da kommt einer, läuft bei Sturm und Wind übers Wasser, steigt ins Boot, der Wind hört auf. Aber Markus schreibt hier, sie waren erstaunt, weil sie unverständig waren, weil ihr Herz verhärtet war. Ja, wie? Na klar, wenn Jesus der ist, der er ist, der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, dann ist ja klar, dass er auf dem Wasser läuft. Dann ist klar, dass der Wind aufhört, wenn er kommt, oder? Ja, das ist, ich glaube, das ist, was Markus uns hier zeigen möchte. Ihr Herz war verhärtet, weil sie nicht mitgerechnet haben, dass Jesus der ist, der ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt muss ich schnell gucken, wo ich es aufgeschrieben habe. Ein paar Kapitel weiter, Kapitel 8, meine ich. Da sind sie wieder mit dem Schiff unterwegs. Genau, Markus 8, Vers 17. Da ging es ein bisschen um ein anderes Thema, aber auch wieder im Schiff unterwegs. Und Jesus sagt zu ihnen, als Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Also zwei Kapitel später muss Jesus sagen, habt immer noch euer verhärtetes Herz. Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach, vor die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm 12. Und dann geht es noch weiter hier. Immer noch verhärtetes Herz. Bis dann ein paar Verse später, in Kapitel 8, Vers 29, da geht es darum, was denken die Leute, wer Jesus ist. Und er fragt die Jünger, spricht zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, der Messias, der von Gott Gesandte. Zumindest beim Petrus hat es jetzt gedämmert, dass Jesus nicht nur ein normaler Mensch ist, sondern dass er wirklich der Messias ist. Dass er der ist, der kommt, der versprochen war. Wie sieht es mit unseren Herzen aus? Wenn Jesus uns so zuguckt, wie wir reagieren in unsere Lebensumstände, wenn wir schreien, erstaunt sind, über die Maßen verwundert, wie sieht unser Herz aus? In der Sprüche heißt es, behüte dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren ist, denn von ihm geht das Leben aus. Und der Psalmist in Psalm 119, Vers 11 sagt, ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ist unser Herz weich, offen für Gottes Reden? Wenn Gott zu uns spricht, hören wir ihn, empfinden wir es, lassen wir uns von ihm ansprechen, verändern. Der Psalmist sagt, dass er Gottes Wort in seinem Herz verwahrt, damit er nicht sündigt. Ich glaube, dass das ist, was uns dieses weiche Herz gibt, das auf Gott hört, das bereit ist, das dann nicht erstaunt ist, wenn Gott plötzlich eingreift, wenn wir sein Wort in unserem Herz verwahren. Und wie kommt Gottes Wort in unser Herz? Indem wir es lesen, darüber nachdenken, auswendig lernen, so kommt es rein in unser Herz. Das Herz im biblischen Denken ist, ja, das, wo wir denken, wo unser Verstand auch mit drin steckt. Mit was füllst du dein Herz? Mit Gottes Wort? Mit guten Büchern? Oder mit Schundromane? Was für Filme schauen wir uns an? Mit was füllen wir unser Herz? Und je nachdem, was im Herz ist, zeigt sich dann wieder, was rauskommt. Jesus sagt, dass aus dem Herz das Böse rauskommt. Wenn das Herz voll ist mit Bösem, mit Negativen, dann kommt Böses und Negatives raus. Wenn unser Herz gefüllt ist mit Gottes Wort, mit seiner Wahrheit, dann ist es das, was rauskommt aus dem Herz, was unser Reden, unser Denken, unser Tun bestimmt. Gottes Wort soll unser Herz prägen, dass es nicht verhärtet wird, hart wird, sondern dass es weich wird, dass es aufnahmefähig ist. Hast du die Bibel schon mal durchgelesen, so ganz von vorne bis hinten? Ich möchte jeden ermutigen, der es noch nicht gemacht hat. Ich habe es zeitlang jedes Jahr von vorne bis hinten, aber da gab es so Kapitel, die waren unheimlich mühsam, deshalb habe ich es mir inzwischen anders aufgeteilt. Im Moment habe ich so einen Plan, wo ich nicht in einem Jahr durchlese, sondern ich lese in 7 verschiedene Abschnitte, jeder Abschnitt ein bisschen unterschiedlich schnell. Und ich habe gemerkt, ich habe mir zu viel aufgeladen. Letzte Woche habe ich den ganzen Plan umgebaut, dass es weniger ist pro Tag. Jetzt dauert es halt ein bisschen länger wie ein Jahr oder zwei Jahre, bis ich überall mal ganz durch bin. Aber um das geht es nicht, das ist ja kein Wettrenner. Aber regelmäßig und dass wir wirklich das ganze Wort Gottes lesen. Nicht nur unsere Lieblingsverse, unsere Lieblingsabschnitte. Ich möchte euch da echt ermutigen, euch nach einem Plan zu gucken, dass das ganze Wort Gottes in euer Herz aufnimmt. Aus Alte Testament. Das ist so wichtig, um das Neue zu verstehen, weil dort lernen wir so viel über Gottes Charakter, über sein Denken, über sein Verhalten, über das, was ihm wichtig ist. Gottes Wort lesen und dann einfach mit Gott zu sprechen, das Vorbild von Jesus zu nehmen, der das Stille zum Gebet gesucht hat, mit dem Vater gesprochen hat, dass wir antworten auf Gottes Wort, dass wir mit ihm drüber reden, dass wir sagen, Herr Jesus, wie war jetzt das? Du hast deine Jünger genötigt, was meinst du da damit? In Frage stellen und er antwortet durch sein Wort, er gibt uns plötzlich einen Gedanke. Das war ja der Vers, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Mensch, das passt ja zusammen. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Jesus über sein Wort rede, mich im Gebet mit ihm austausche, während ich lese, immer wieder zurückgehen, Frage stellen, was hat wohl das zu bedeuten? Wie hängt das zusammen? Dann antwortet er darauf. Und er verändert unser Herz. Noch ein kleiner Exkurs, der mir so eingefallen ist, als ich die Geschichte in der letzten Woche studiert und gelesen habe. Es wird uns ja immer wieder gesagt, dass Markus das Evangelium erfunden hat. Dass da nicht so viel Wahres dran ist. Die Jünger haben sich das halt ausgedacht und dann aufgeschrieben. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Wenn jemand eine Geschichte erfindet, dann stellt er sich nicht so dar. Wenn der Markus das erfunden hätte, hätte er die Jünger anders dargestellt. Und es zeigt auch, die Jünger waren im Zustand, die hätten sich, als Jesus tot war, wenn er nicht auferstanden wäre, gar nichts mehr aufgeschrieben. Weil sie haben es ja selber nicht geglaubt. Ihre Herzen waren ja selber verhärtet. Wenn man so die Evangelien durchliest, es muss Gott gewesen sein, der das bewirkt hat, weil ja, hier, wenn man die Jünger anguckt, immer wieder, sie waren ja selber die, die am wenigsten glaubt haben. Wie sollen die nachher ein Buch schreiben und den Leuten eine Lügengeschichte auftischen über irgendwas, was sie gar nicht erlebt haben? Einfach so als ein bisschen Gedankenanstoß, weil ich weiß, mir ging es so, vor allem als junger Mensch, dass ich eine Phase gehabt habe, wo ich gedacht habe, warum soll die Bibel wahr sein und nicht irgendeine andere Religion? Und es gibt so viele Punkte und da ist das einer, der uns da ermutigen kann. Nee, dass jemand so eine Geschichte erfindet, das ist eigentlich total irrsinnig. Ja, und dann fahren sie weiter. Sie sitzen immer noch im Boot, der Wind ist weg. Und in Vers 53, und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Sie sind am Ufer angekommen. Ich meine, die Jünger, mit Sicherheit todmüd, ganze Nacht gerudert und nicht vorangekommen, bis Jesus dann kam. Und dann sind sie ans Land gekommen, sind nach Genezareth gekommen, ein bisschen andere Location, ein bisschen anderer Ort als Bethsaida, wo Jesus sie hingeschickt hatte. Und als sie aus dem Schiff aussteigen, erkannten die Leute ihn sogleich. Was für ein Gegensatz. Die Jünger auf dem Wasser, sie denken, es ist ein Gespenst, ein Geist. Auch die anderen Leute erkennen Jesus sofort. Sie wissen, das ist Jesus, den brauchen wir. Nur der kann helfen. Und was machen sie? Sie rennen durch die ganze Gegend dort und fangen an, die Kranken auf der Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Sie schnappen ihre Kranken auf ihre Betten oder Matten. Philippinen gab es zum Teil so zwei Bambusstäbe, eine Decke drüber gespannt. Da legt man Leute drauf, das sind auch die einfache, schnelle, tragbaren, vielleicht sowas in der Art. Und so sind sie Jesus hinterhergerannt. Bis sie ankamen, war er vielleicht schon weiter, wenn man sich das so anguckt, wo er in die Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf ihre freien Plätze. Also wo Jesus war, dort sind sie hin, dort haben sie ihre Kranken hingetragen und haben sie dann dort, wo es Platz gab, auf dem Dorfplatz, haben sie es abgelegt. Wenn er gerade in Düren war, Düren auf dem Dorfplatz, wenn er dann in, was weiß ich, Hoffenheim war, dort auf dem Dorfplatz, ich weiß nicht, habt ihr da Dorfplätze noch irgendwo, gibt bestimmt so Plätze, die ich so als Reingeschmeckter nicht so kenne, aber die kannten es, die Leute, die wussten, wo die Plätze sind, wo sich die Leute aufgehalten haben. Ich denke, Israel war eher wie die Philippinen. Hier in Deutschland ist es, wenn man rausgeht, oft sehr einsam. Da ist kein Mensch unterwegs, die Plätze sind leer. Philippinen, da hat es immer gewuselt von Menschen überall. Vor allem auf dem Stadtplatz, auf dem Dorfplatz, da waren immer Leute, da saßen immer welche. Die einen haben Schach gespielt, die anderen haben sich unterhalten. Andere sind einfach so zusammengesessen. Und da haben sie ihre Kranken niedergelegt. Und dann baten sie ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Wir hatten vor kurzem die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die in der großen Menge auch überzeugt war, wenn ich nur sein Gewand anrühre, wenn ich nur seine Kleider berühre, war ich gesund. Und sie ist wirklich gesund geworden. Und so hier diese Menschen sagen, wenn ich nur sein Kleid berühre, also wenn ich nur in einem Hosenzipfel packen kann, dann war ich gesund. Was für ein Glaube. Was für eine Überzeugung die Menschen haben, die laufen bei Hitze oder wie auch immer dorthin, wo Jesus ist. Sie bringen ihre Kranken. Ich habe mir überlegt, wie das wohl war. Ist Jesus dann auf den Plätzen zwischen den Bahren durchgelaufen, dass jeder ihn anrühren konnte? Oder hat nur die Glück gehabt, die halt gerade dort lagen, wo er durchkam? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist sowas. Ich habe auch keine Antwort drauf. Vielleicht habt ihr sie. Aber einfach so, wenn man sich das bildlich vorstellt, die Leute, die alle nach seinem Kleid greifen, damit sie gesund werden. Und jeder, der ihn anrührt, wird gesund. Auch hier wieder. Ganz klar, Jesus ist kein normaler Mensch. Er muss der Messias sein. Er muss der Sohn Gottes sein. Er muss der Retter sein. Wie Markus wieder sagt am Anfang von seinem Evangelium. Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das geht zu Markus. Ich habe mir überlegt, so die erste Leser, 60 nach Christus ungefähr geschrieben, vielleicht jung im Glauben, sie haben noch überhaupt keine Ahnung von Jesus, also nicht viel, nur das, was man ihnen so erzählt hat. Und jetzt kriegen sie eine Abschrift von dem Evangelium in die Hand, vielleicht wird es vorgelesen in der Bibelstunde oder in der Gemeinde. Und das sind die Informationen, die sie kriegen. Und wow, das ist Jesus. Wir, die wir im christlichen Umfeld aufwachsen, die Geschichten sind ja nicht wirklich neu, für uns ist es normal. Aber für sie war das unnormal, für sie war das ganz neu zu hören, ja, die mussten nur Jesu Kleider anlangen und wurden gesund. Ja, Jesus muss der Retter sein. Er muss der sein, an den wir glauben. Er muss der sein, das sind wahre Geschichten. Er ist nicht nur Mensch. Und so möchte Jesus auch zu dir und mir kommen. Dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm rechnen. Sind wir mehr wie die Jünger, die erschrecken, die es nicht einordnen können, oder wie diese Menschen, die Jesus sehen, erkennen und ihm nachlaufen und sagen, es gibt keine andere Rettung, es gibt kein anderes Heil. Hier leiblich für den Körper, aber wie viel mehr geistlich auch. Es gibt keinen anderen Retter, der retten kann. Und ich muss da an den Vers denken, in Matthäus 18, 8, wo Jesus sagt, es ist besser, als Krüppel in den Himmel zu kommen, als wie ein gesunder Mensch, der in die Hölle kommt. Von daher, die Menschen sind geheilt worden, aber vielleicht waren sie 2 Wochen später wieder krank. Vielleicht haben sie wieder einen Unfall gehabt oder was auch immer. Die sind nicht für immer gesund geblieben. Die wurden wieder krank. Aber wenn Jesus einen Mensch geistlich heilt, wenn jemand zum Glauben kommt und gerettet wird, der geht nicht mehr verloren. Der ist ewig gerettet, für Zeit und Ewigkeit. Hörst du, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt? Muss er dich nötigen? oder hast offene Ohren? Und wo bist du eher? Wo ist dein Herz? Bei den Menschen, die Jesus erkennen, wenn er kommt, die wissen, er ist die letzte und einzigste Rettung. Er ist meine Hoffnung, auf ihn möchte ich alles setzen. Ihm will ich vertrauen, dass er mich sieht, dass er zu mir kommt, dass er eingreift und dass er weiß, wann es gut ist. Mich bewegt immer wieder das Lebenszeugnis von Johnny Erickson, Tada, ich weiß nicht, wer sie kennt, wo ich Teenager war, da war das so, kam es glaube ich im Kino sogar, es war das einzigste Mal, dass meine Eltern mit uns ins Kino sind, wo der Film lief. Sie ist als 17-Jährige querschnittsgelähmt geworden, hat dann mit Gott gehadert im Krankenhaus, kam dann zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, Herr Jesus, du bist hart, du hast einen Plan. Und die lebt immer noch, ist eine von den Menschen, die mit Querschnittsgelähmung am ältesten werden oder geworden sind. Und ist ein Riesenzeugnis. Und sie sagt, Gott hat mir durch meine Krankheit so viele Türen aufgetan, das Evangelium weiterzusagen. Auch wenn das Leben unheimlich schwierig ist, herausfordernd. Sie konnte dann durch viel Training wieder lernen, die Arme ganz gleich ein bisschen zu bewegen. Sie zeichnet und malt mit dem Mund, sie singt und hat jetzt, wie sagt man das, so eine Arbeit, wo sie weltweit Menschen mit Behinderung Rollstühle besorgt und beschafft. Sie sind da weltweit unterwegs, wo sie in Amerika Leute im Gefängnis reparieren die Rollstühle, die alten, und dann werden die weltweit verschifft, um Menschen zu helfen auf beiden Seiten. Einmal im Gefängnis, einmal bei denen, die Rollstühle kriegen, kommt immer das Evangelium mit. Unheimlich bewegend, ihr könnt im Internet mal nach ihr suchen, hat einen eigenen Channel jetzt, macht so kurze Fernsehsendungen über Menschen, die trotz Not und Behinderung auf Jesus vertrauen. Das Wissen, Jesus ist da, er hat einen Plan, er ist bei mir. Egal wie meine Umstände sind. Und er kann heilen, heute genauso wie damals. Keine Frage. Aber damals sind alle gesund geworden. Heute wissen wir, es gibt viele Kranke hier. Viele, die nicht gesund wurden. Weil damals die Leute nicht gewusst hätten sonst, dass er der Messias ist. Sie hätten keine Ahnung gehabt, dass er nicht ein normaler Mensch ist. Aber er ist unser Retter. Er ist unser Heiland. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du der Allmächtige bist, der die Macht hat, nicht nur über Wind und Wellen, über Krankheit und Gesundheit, sondern auch über Tod und Teufel, dass du den Feind am Kreuz besiegt hast. Und danke, dass du uns siehst, jeden Einzelnen, in unsere Krankheiten, in unsere Nöte, in unsere Schwierigkeiten, Herr, wo der Wind in unserem Leben uns entgegensteht. Herr, und wir uns abmühen, nicht weiter wissen, keinen Ausweg sehen. Und wir bitten dich, dass du uns den Glauben schenkst, so wie beim Paulus zu vertrauen, dass du Tote auferweckst. Dass du dort, wo keine Hoffnung ist, Hoffnung schenkst. Dass du Umstände verändern kannst, aber auch Kraft gibst, im Leiden an dir festzuhalten. Vater, wir bitten dich, dass du mit uns gehst jetzt auch in diese neue Woche, dass du uns begleitest in dem, was vor uns steht. Ja, und schenkt uns diesen Glauben, dieses Vertrauen auf dich. Amen.